Endspurt, moin moin allerseits. Letzte Vorlesung in diesem schönen, wunderschönen Raum. Jo, worum soll es heute gehen? Einmal letztendlich eine Zusammenfassung und so ein kleiner Test von mir, ob ihr alles verstanden habt und was ihr verstanden habt und ein paar Hinweise zu dem, was ihr verstanden haben solltet im Sinne von Prüfung. Jo, das Erste, ich habe einfach ohne irgendeine Art von Vollständigkeitsanspruch mal zusammengeschrieben, was es alles an virtuellen Maschinen gibt. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht, Moment, virtuelle Maschine, V-Type, ich kenne das nur als, ich male bunte Buchstaben-Paket kennen. Ja, wer kann sagen, was V-Type eigentlich ist? Ja, Zeichensätze malen. Ne? Also, es gibt einen Haufen Zeichensätze und die kann man sich rendern lassen. Ja, definitiv nicht. Also von der Idee her, die Zeichensätze sind irgendwie so gemacht, dass man, keine Ahnung, eine Handvoll Punkte irgendwie hat. Ja, und letztendlich kann man dazwischen dann so Linien ziehen, ne? Und dann kriegt man irgendwie einen Buchstaben. Und je nach, also wenn man nur die Punkte an sich mal gesagt kriegt, kann man die skalieren auf im Prinzip beliebige Größe. Und weil die auch, naja, sind sogenannte Baselines, dann sind sie auch schön rund. Kann man sich schön skalieren, geht von Mikro bis ja, unendlich. Geschwindigkeit, naja, kann man sich vorstellen, kann man da eine Menge dann rumrechnen. Was hat jetzt das aber mit virtuellen Maschinen zu tun?
Ja, es wäre natürlich zu einfach, wenn das jetzt reine Vektorgrafiken wären, sondern man hat da halt tatsächlich eine Art, eine Beschreibung, eine Programmiersprache erfunden.
Ja.
In diesem Schriften beschreibt, wie sich diese Schriften verhalten, die unter anderem die Skalierungsweise anpasst, die so Dinge wie Ligaturen dynamisch machen kann tatsächlich. Also dass man bestimmte Buchstaben zusammenzieht, damit es irgendwie besser aussieht und alle möglichen solche Sachen. Und ja, in irgendeiner Umgebung muss man halt diesen Code ausführen, der da drin steht.
Genau, also Programme, ja, was, also kurze Motivation, was für Programme gibt es. Ja, beispielsweise, wenn man das immer weiter kleiner, immer kleiner, immer kleiner macht, dann könnt ihr euch vorstellen, ist irgendwann das Ding ja, ein Pixel oder vielleicht sogar weniger als ein Pixel, ist dann aber noch weiter zusammenzuziehen, dann wird aus dem P irgendwie, dann ist es kein P, ne? Also für uns als visualisierte Menschen, ist ein P dann ein P, wenn es da drin noch mindestens ein weißes Pixel gibt. Und das kann man in einer Sprache programmieren, beschreiben. Ja, und da die Zeichensätze bestehen jetzt aus Pünktchen und dieser Beschreibung, wie denn zu skalieren ist, das gleiche gilt auch für, wenn es, was weiß ich, ein Bold-Zeichensatz ist, dann werden in sich die Linien breiter, nur wenn sie hier breiter werden, dann ist das in der Mitte auch weg. Da muss man ein bisschen aufpassen, das kann man alles beschreiben in einer Sprache und das ist alles zusammen in dem, ja, als Beschreibung in einem Font. Und jetzt möchte ich den Font natürlich benutzen auf Intel, auf Spark, auf macOS, auf keine Ahnung was. Ja, und dafür gibt es eine virtuelle Maschine, die diese Zeichensätze, jetzt diese Beschreibungen dieser Programme umsetzen kann. Dass das eben auch auf im Prinzip beliebigen Rechnern funktioniert. Und ihr könnt euch vorstellen, das soll nicht irgendwie funktionieren, sondern das muss auch flott funktionieren. Ne? Im Prinzip jedes Pixelchen muss man irgendwie umrechnen, wenn es dann italic, wenn es dann bold, wenn es dann skaliert, wenn es dann, ne? Und jedes Pixelchen umrechnen, muss man schon was tun. Ja, eine Art Anwendung für virtuelle Maschinen.
Ich weiß, dass da
Bytecode drin ist, aber was ist das für eine Sprache? Also es ist ja irgendwie relativ kompakt quasi Vektortransformationen da beschreiben, auch abhängig von der Skalierung. Das muss irgendwie interessant sein.
Ich glaube, bei TrueType ist es tatsächlich auch eine Stack-Maschine.
Okay. Das will ja jetzt auch nicht kilobyteweise Code pro Zeichen haben, der explodiert mir ja.
Das ist nicht viel, muss halt nur auf so gewisse Eigenheiten aufpassen. Also zum, das eine war das Beispiel, dass es eben nicht weg sein darf in der Mitte. Was anderes ist, wenn ihr Pixel habt.
Wenn ich jetzt in C ausdrücken will, dass ich da so eine Spline-Kurve habe und da in der Mitte noch was übrig sein soll beim Skalieren, da habe ich schon eine ganze Menge Code geschrieben.
Ja.
Es ist schon für den Zweck optimiert, aber es ist schon relativ low-level.
Okay.
Was anderes, was er halt machen können soll, ist, wenn ihr jetzt irgendwie sowas habt und ihr habt hier drunter liegen sozusagen eure Pixel, ne, dann ist das beispielsweise eine ungünstige Geschichte. Wenn das P so... So zwischen Pixeln liegt, dann kann man beispielsweise auch noch sagen, dass das P doch dann lieber ein bisschen weiter nach rechts oder links verschoben werden soll. Das kann man halt in dieser Sprache alles ausdrücken. Aber letztendlich hat, ich sag mal, ganz grob Ähnlichkeit mit der Java Virtual Machine, mit allerdings dann angepasst, optimiert auf diesen Zweck. Es gibt so ein bisschen Vektoroperationen und es gibt, wenn ich das richtig weiß, so, sagen wir mal, passende Unterprogramme, die schon gewisse Dinge tun. Ja, ganz, also ganz genau habe ich da nicht drauf geguckt, wie es funktioniert. Jo, anderes Beispiel. Der ein oder andere kennt es. Ne? Wer dann ein Handy hat mit Android-Betriebssystem, ja, auch da ist eine Java, ist eine virtuelle Maschine drauf. Sehr Java-ähnlich, weil ja, die Anwendungen sind in Java geschrieben, dementsprechend ähnlich zur Java Virtual Machine. Allerdings nicht wie Java Virtual Machine, so wie ich es euch gezeigt habe, mit Stack, Push und Pop, und die Operationen arbeiten jetzt praktisch nur noch auf dem Stack. Hier stattdessen registerbasiert, also ich kann meine Werte in Register, in virtuelle Register laden, und kann mit diesen virtuellen Registern rechnen und von den virtuellen Registern das Ergebnis wieder zurückschreiben, irgendwie in Variablen. Warum sie nicht die Java VM direkt genommen haben, hätten sie, keine Ahnung, Lizenzen zahlen sollen oder so. Also ich sehe keinen echten Unterschied ansonsten. Jo, gut, das Ganze gibt's. Also es war lange dieses Dalvik oder wie auch immer man das ausspricht, angeblich ein, was war das, norwegisches Dorf oder so, wo das entstanden ist. Ursprünglich war es wirklich eine virtuelle Maschine und alle Anwendungen liefen mit dieser virtuellen Maschine. Inzwischen gibt es da auch das Android Runtime System. Damit kann man das Ahead of Time dann auch kompilieren. Ja, ist das, was ist da jetzt der Unterschied? Ist das jetzt auch eine virtuelle Maschine oder ist das jetzt, was ist denn das jetzt?
Also nach Bosch ist das auch eine virtuelle Maschine.
Zu meinem Chef komme ich nachher auch noch.
Ja? Wenn man die Frage, dessen Definition mal ansetzt.
Ich habe noch eine Folie, da wollen wir uns die Definition nochmal genauer angucken. Also, nur so ein Hinweis, ob ich jetzt sozusagen sage, dass die Programme, die auf der Java Virtual Machine oder diesen Dalvik-Maschinen, wenn die da drauf laufen können, dann sind es ja eigentlich sozusagen virtuelle Programme oder Programme für eine virtuelle Hardware. Und ob ich die jetzt just in time kompiliere mit einer virtuellen Maschine oder just ahead of time mit, eigentlich das gleiche. Ne? Also insofern könnte man auch sagen, dass dieser Compiler, der da bei Android jetzt mit dabei ist, dass das eigentlich auch eine Art von virtuelle Maschine ist. Halt für die entsprechende Hardware.
Da muss ich ja konsequenterweise GCC auch virtuelle Maschine nennen und
C++ als Maschine zu bezeichnen, wird dann auch schon langsam interessant. Also
ja, wir gucken uns ein paar Definitionen an. Das eine, Bosch sagt, C ist eine virtuelle Maschine. Hat er, wir werden es nachher noch genauer angucken, hat er im gewissen Sinne recht. Jo, wo stecken noch virtuelle Maschinen drin, wo man es so auf Anhieb vielleicht auch nicht denkt? Weiß nicht, der eine oder, von andere, eine oder andere von euch kennt Lego. Er hat nicht mit Lego.
Die alten gelben.
Genau, die hatte ich auch.
Das alte meinst du, das ist aber nervig, weil die Motoren so wenig leisten haben und keine Schrittmotoren sind. Das hier ist ein Schrittmotor.
Ja. Jo, also wer es nicht kennt, also von der Idee her, es ist so ein jetzt weißer Kasten, früher gelber Kasten, mit einem Display, mit ein paar Tastern, ein paar Leuchtdioden drin, Lautsprecher ist eingebaut, und letztendlich 8 Steckkontakte, 4 Sensoren und 4 Motoren. Die Sensoren, was sind die Sensoren? Das ist irgendwie ein Taster, kann man ein oder mehrere Taster. Soundsensor, also man kann irgendwie, wer laut ruft oder so, kann das Ding damit irgendwie aktivieren. Ultraschallsensor, Lichtsensor, also Farbsensor nennt es, man kann auch verschiedene Farben erkennen. Genau, und auf der anderen Seite dann für die anderen 4 Ausgänge gibt es dann entsprechende Motoren, kleine Motoren, große Schrittmotoren. Jo, programmiert werden diese ganzen Geräte, also sprich dieser Baustein da drin, da ist halt ein großes, was ist das? Ich glaube, so eine SD-Karte oder Micro-SD-Karte ist da drin. Die kann man flashen, kann man da reinstecken. Die Frage ist, wie programmiert man sie? Ja, wird programmiert mit einer speziellen Programmierumgebung. Könnt ihr euch vorstellen, das programmiert man jetzt nicht unbedingt in C oder so, das ist jetzt nichts für kleine, mittlere Kinder. Sondern da kann man so bunte Kästchen zusammenklicken und dann kann man irgendwie, ja, da gibt es dann so Sensoreingaben, die man dann umrechnen kann und weiterleiten kann an ein anderes Umrechnungsmodul und das schickt das weiter und dann irgendwie kriegt der Motor, das Motormodul irgendwelche Daten, steuert den Motor und das Ganze in einer Schleife.
Von der gleichen Firma wie das LabVIEW, oder?
Ja, das ist ein lizenziertes LabVIEW.
Das ist genau. ich weiß nicht, ob es ein offizielles LabVIEW ist, aber also sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall.
Man kann meines Wissens auch in LabVIEW direkt die Dinger programmieren, also mit dem, was die Firmen da verwenden.
Ja, das ist halt zugeschnitten, dass man nur noch das damit machen kann und ein bisschen angefasst, aber im Prinzip ist es ein LabVIEW.
Okay.
Für die Profis unter den Kindern gibt es auch noch wieder Tools, da kann man diese Bubbles hier irgendwie selber designen und dann hinterher halt auch in sein Design mit übernehmen. Jo, wie gesagt, wir sind im Thema virtuelle Maschinen. Was hat das jetzt mit virtuellen Maschinen zu tun?
Geld wird vermutlich auch in der Arbeit umgesetzt.
Ja. Hast du recht, definitiv. Jetzt würde ich trotzdem sagen, warum?
Ja, es gibt eine gewisse Austauschbarkeit für diese 30 Kästchen.
Also, ja.
Das dann nicht direkt an die Hardware gebunden.
Also wenn dann, also drinnen eingebaut ist ein kleiner ARM9 Mikrocontroller, so ein 32-Bit ARM Prozessor. ARM sagt euch sicherlich was. Aber Firma Lego kann jetzt rein theoretisch, wenn dann die armen Hersteller ihnen irgendwie doof kommen, ne, kann man sagen, schmeißen wir halt ARM raus, bauen wir MIPS ein und Bytecode, kleinen Interpreter schreiben für den Bytecode und weiter geht's. Hat man natürlich so als Firma Lego so ein klein bisschen so ein Druckmittel, ihr Hardwarehersteller, wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir halt den nächsten. Sonst, ja, wenn dann die Firma ARM auf den Trichter kommt, auch den Prozessor stellen wir nicht mehr her oder auch hier könnten wir ruhig 100 Euro mehr bezahlen, wird man als Firma Lego ein bisschen doof dastehen. Anderer Grund?
Ja, man kann sich halt das Ding damit nicht so leicht kaputt programmieren. Also wenn man halt irgendwie bei Mikrocontroller-Programmierung auch nach der Hardware arbeitet, ist halt irgendwie das Risiko, dass Leute da Dinge programmieren, die die Hardware tatsächlich beschädigt.
Ja.
Und das heißt, das Ganze fungiert auch als ein gewisser Schutz an der Stelle.
Wie kann man denn Hardware kaputt machen?
Das ist ein Mikroprozessor-Ebene quasi sehr einfach. Also,
ja.
Für die Strom irgendwo hin tun, wo keiner hingehört. Bootloader überschreiben.
Das kann man verhindern bei den meisten Hardware-Gegebenheiten. Da kann man irgendwelche Fuses brennen, dass man den nicht mehr kaputt machen kann.
Ja.
Ja, wie kann man jetzt Hardware kaputt machen? Strom hinleiten?
Naja, ich kann auch Pins Spannung tun, die irgendwie so verkabelt sind, dass, dass das, was da dran ist, das nicht aushält. Also ich kann ja oftmals nicht so programmieren, was die tun.
So, genau, also ihr habt letztendlich irgendwie euren Mikrocontroller und da gehen ganz viele Ein-Ausgänge raus. Ja, und wenn ihr, also normalerweise kann man bei den Mikrocontrollern immer bei allen Signalen sagen, ob es Eingabe oder Ausgabe sein soll. Wenn ihr hier irgendwie ein kleines Motorchen habt, dann okay, dann ist das irgendwie Ausgabe, ist okay. Na gut, mit Verstärker ist dran. Aber ihr habt, wenn das jetzt hier ein Schrittmotor ist, dann habt ihr hier irgendwie eine Logik, die jetzt zurückliefert, welchen Stand gerade der Motor hat, also ob er sich so gedreht oder so gedreht hat. Das ist einfach so ein, das sind letztendlich Lichtschranken, die dann immer melden, wenn das Ding sich dreht. Dann kann der Mikrocontroller mitzählen, wo ist denn er jetzt gerade, ne? Wie viele Schritte hat er sich jetzt gedreht. Ja, und wenn ich jetzt aber dem Mikrocontroller sage, gib mal dahin Spannung aus, dann war es das mit der Lichtschranke. Hast du recht, da kann man rein theoretisch wirklich sogar Hardware kaputt machen. Wie könnte man das verhindern? Virtuelle Maschine oder?
Hardware-Robust-Spawns oder auch Feuer.
Also ja.
Ja, also halt einfach so bauen, dass man da überall Spannung drauf tun kann, aber das ist halt Feuer, kostet halt Geld.
Ja, und zum Teil gar nicht so einfach. Ja, wenn die Lichtschranke sagt gerade, ja, Licht, also kommt hier eine 1, 5 Volt oder 3 Volt oder irgend sowas. Und der Mikrocontroller sagt jetzt, ich gebe mal eine 0 aus, 0 Volt, dann hat man einen richtigen Kurzschluss. Also jetzt da in jede Leitung irgendwie eine Kurzschlusssicherung einzubauen, ist, also unter Umständen geht das gar nicht so einfach. Ja, wie könnte man das Problem noch lösen, außer durch eine virtuelle Maschine und Hardware? Hätte ich jetzt erwartet, dass ihr sofort eine Antwort habt.
Ja, ich kann auch ein Betriebssystem, wobei man wieder bei der Phase
genau, aber ne, also Stichwort ist richtig, Betriebssystem. Man könnte natürlich auch ein Betriebssystem bauen, was jetzt einen Daumen drauf hat und sagt, nee, I.O. mache ich. Du kannst mir ein Kommando sagen, was ich tun soll, aber machen tut wirklich ich. Na, checken.
Hat die CPU eine MMU?
Ja,
ah, okay.
Das ist ein ARM9, also eine ganz ordentlich kräftige Kiste. Also die
alten haben es nämlich nicht, aber es ist mit dem Betriebssystem schwierig.
Ja, die alten haben so ein ARM5.
Also ich habe das Ding mal ausprobiert, da läuft ein Debian Linux drauf.
Ja.
Komplett. Also jetzt
ja.
nicht abgespeckt, sondern ein echtes Debian Linux. Komplett mit GCC, mit Binutils, mit, kannst auch ein KDE drauf starten, wenn du willst. Kommt halt drauf an, was du alles an Demons drauf startest. Ne? Gut, der hat jetzt nicht so ewig viel Speicher, ich glaube 32 Megabyte oder so, also das ist jetzt dann der eventuelle Abhängen zäh, aber gehen tut's. Ja, aber das, also das wären die drei Möglichkeiten, wie man es tun könnte. Also entweder man sagt virtuelle Maschine, da hat man natürlich einen Daumen drauf, dann kann man Kommandos bereitstellen, die jetzt hier, was weiß ich, 0 und 1 ausgeben, aber halt nicht da ausgeben, sondern nur da ausgeben. Zweite Variante wäre Betriebssystem, dass man sagt, MMU, pass mal auf, dass der da nicht hinschreibt, nur über System Call und ich gucke mal, ob er das auf den richtigen Port schreiben will und wenn ja, mache ich und wenn falscher Port, dann sage ich ihm halt nein. Ja, oder man baut Hardware, aber das kostet natürlich was. Jo, Wer es wissen will, wie es genau geht, also Firma Lego ist da sehr angenehm. Also man kann sich alles angucken, man kann das ganze Hardware-Zeugs angucken. Also die Schaltpläne sind komplett im Netz, inklusive der Beschreibung vom ARM-Controller und den Verstärkern und was weiß ich, was da alles drauf ist. Und auch, man kann sich die Sourcen von der Firmware angucken, wobei jetzt Firmware in diesem Falle heißt, diese virtuelle Maschine. Ja, und jetzt kommt meine Interpretation des Ganzen. Wenn man sich nämlich die Sourcen mal anguckt, dann vermute ich sehr stark, dass sie einfach das LabVIEW genommen haben. LabVIEW kompiliert für, weiß der Henker, irgendeine Maschine. Und das, was jetzt in dem Lego-Ding drin ist, ist einfach ein Simulator für diese Maschine. Fertig. Ne? Dann haben sie LabVIEW nur minimal angepasst. Angepasst im Sinne von, sie haben halt für ihre Motoren entsprechende Böppel und für ihre, ja, für ihre Zwecke, keine Ahnung, so einen kleinen Pit-Regler, was man halt so braucht, das haben sie sich definiert. Und ansonsten macht das LabVIEW genau das, was ein LabVIEW macht. Kompiliert für, fragt mich nicht, irgendeine Sprache, für irgendeinen Controller, für irgendeine Architektur, und genau die Architektur macht einfach dieses kleine Bausteinchen nach und gut ist.
Okay. Also es sieht nicht nach irgendwie so typischen Bytecode aus.
Nee, das ist völlig verrostet. Ich habe also richtig reingeguckt habe ich nicht. Ich habe versucht, mal so auf die Schnelle mal anzugucken, so mal kurz drauf gucken, was könnte das sein. Es ist nicht so offensichtlich.
Und keine Kommentare.
Nö. Also man kann schon verstehen, es, also da gibt es bei den Downloads, da ist auch immer eine ganze Doku dabei, da ist ganz viel beschrieben, wie es so funktioniert und wie das gedacht ist, dass es funktioniert. Und da ist auch der Bytecode, oder die, nee, Bytes sind es nicht, das sind immer, ich glaube, 32-Bit-Worte.
Dass es absichtlich obfuskierter Bytecode ist, also dass sie den, das genommen haben, was LabVIEW irgendwo als Intermediate verwendet und dann darauf lustige Dinge getrieben, damit es nicht mehr aussieht wie LabVIEW-Bytecode?
LabVIEW-Bytecode kenne ich nicht, weiß ich nicht. Irgend sowas. Aber also der Bytecode, oder ja, Bytes sind nicht, aber dieser Code ist beschrieben. Also den kann man sich wieder angucken. Der ist allerdings implementiert mit C-Makros. Also es gibt dann ein Makro XY für das Kommando XY und dahinter gibt man dann in Klammern noch 5 Parameter an. Also so kann man diesen Code erzeugen, wenn man dann will. Ist allerdings also nicht wirklich lesbar. Definitiv, wenn man natürlich jetzt anguckt, für wen das eigentlich gedacht ist, das ist halt so für 12, 13, 14-Jährige gedacht.
Das Ding ist so rasend schnell verglichen mit der Vorgängergeneration.
Also man kann da klasse Sachen mitmachen, also wenn ich mal kann auch angucken bei YouTube oder so, da gibt es, wie heißen die Dinger, so auf 2 Rädern. Genau, das gibt doch, wo man sich so draufstellt und dann irgendwie so. Genau,
den. Es gibt doch einen, der auf den Ball ballert.
Ja, also es gibt so einen Segway, kann man mit dem Ding bauen. Also die virtuelle Maschine, sage ich mal, die ist schnell genug für solche Einsatzzwecke. Dass natürlich jetzt Schüler im Alter von Jugendlich jetzt sich da große Gedanken machen über Reaktionszeiten, also da ist nichts angedacht.
Halt, was ja auch einigermaßen gut sein. Ich meine, das Ding hat weder eine Netzwerkschnittstelle noch eine Grafikkarte noch eine Tastatur oder sowas. Also, und die Programmiersprache ist im Wesentlichen datenflussorientiert. Das heißt, es ist eine Schleife, die jedes Mal auf den gleichen Speicherzellen die gleichen Befehle ausführt. Das sollte eigentlich recht schöne Timings rausfallen. Weil
ja, das Ding ist für das, was ein Jugendlicher bauen kann, sage ich mal, locker leicht schnell genug. Muss ja keine Bildverarbeitung oder irgendwas machen. Letztendlich nur 0 und 1 verarbeiten.
CNC-Freier sind die aus so Blumensteckmaterial-Freier sind, weil das ist halt
Jo, nächstes Beispiel. Auch ein ganz ominöses, merkwürdig Beispiel. einfach mal ein bisschen zusammengesucht, was gibt das so an virtuellen Maschinen, dass ihr mal merkt, das kommt an jeder Straßenecke vor. Ja, was ist das Problem? Warum haben hier Leute eine virtuelle Maschine eingebaut? Das Problem ist, wenn ihr in eurem Rechner eine Grafikkarte habt, dann ist es standardmäßig halt eine Real-Mode-Grafikkarte. Warum Real-Mode? Naja, das Ding soll ja, wenn euer Rechner bootet, euer PC bootet, soll es ja irgendwie das Firmenlogo anzeigen und es soll ja den Speicher hochzählen und euer BIOS-Setup anzeigen können, lauter so Geschichten. Und ihr wisst, BIOS ist Real-Mode. Also ist alles, was auf der Karte drauf ist, in dem Erweiterungs-BIOS, ist alles Real-Mode-Code, 16-Bit. Ist schön fürs BIOS, dann kann man die Karte initialisieren, man kann da Zeichen drauf anzeigen, alles paletti. Ja, wenn ihr dann natürlich aber euer Linux gebootet habt, dann schaltet ihr in 64-Bit-Modus. Ja, und wenn ihr jetzt versucht, und das ist natürlich das, was Linux ganz gerne tut, umschalten auf Grafikmodus, damit man mehr als seine 80x25 Zeichen hat. Ne, ihr wisst, normalerweise, wenn Linux bootet, dann hat man gleich so einen riesen Monitor mit ganz vielen Pixeln. Wie schalte ich jetzt eine erst einmal unbekannte Grafikkarte um in Pixelmodus, Grafikmodus? Dafür gibt es im Real Mode BIOS, in diesem erweiterten BIOS, da gibt es die Extensions und da gibt es auch diese VESA-Modi-Umschaltung. Das Problem ist nur, ich kann sie nicht aufrufen. Was macht man? Man könnte rein theoretisch natürlich wieder in den Real-Mode zurückschalten, dahin springen, das ausführen und wieder in den Protected-Modus zurückschalten. Geht prinzipiell, aber wenn ihr natürlich in Real-Mode schaltet, dann habt ihr nur noch eure 64K-Segmente und auch die nur noch bis zu einem relativ begrenzten Adressumfang. Das reicht für moderne Grafikkarten nicht. Ne? Moderne Grafikkarten, die haben ja viel, viel mehr als ihre lumpigen, keine Ahnung, früher waren es mal 64 Kilobyte Pixeldaten. Heute sind das ja Megabyte, das geht ja bald an die Gigabyte. Die kann ich im Real-Mode eigentlich gar nicht adressieren. Das heißt, im Real-Mode, das funktioniert nur so halbwegs. So, was haben die Leute sich ausgedacht? Dann haben sie einfach in den Linux-Kern eine virtuelle Maschine eingebaut, die x86 Real-Mode kann. Und wenn ich jetzt meine VESA-Extensions anschalten möchte, dann sage ich im Linux-Kern, du, liebe virtuelle Maschine, regel das mal. Und die virtuelle Maschine, die holt sich dann den, macht letztendlich ein Int 10. Int 10, das sind die Grafikroutinen-Ausgaben. Ja, und dann holt er sich entsprechend den Interrupt-Vektor, den passenden, und springt an die Stelle im BIOS, holt sich da die Zeichen, guckt, was das für Zeichen sind, und wenn da InBOutB steht, dann macht er halt InBOutB passend für die Grafikkarte, damit die dann irgendwie umschaltet in ihren Grafikmodus. Wenn er dann zurückkommt, dann ist die Grafikkarte umgeschaltet in den VESA-Modus, ja, und dann kann man entsprechend den Speicher mappen und 1:1 da reinschreiben mit den Pixeln. Ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht, ne? Nächstes Beispiel, auch dann ominöses Beispiel erst einmal. Wer kennt Berkeley Packet Filter? Wem sagt das was? Der Kameramann meldet sich auch.
Das ist zum Filtern von Netzwerkpaketen, das ist so der... Ja, die vereinheitlichte Struktur, mit der man Firewalls implementieren kann.
Genau.
Ja, mittlerweile doch auch zum Filtern von Syscalls, oder nicht?
Ja, SecComp ist sehr ähnlich.
Ja, wie funktioniert, oder was ist da gemacht? Wie funktioniert das so grob? Also die Idee ist, die Maschine kriegt Pakete aus dem Internet und ihr wisst, nicht jeder will jedes Paket sehen, wegen Viren, Würmer, keine Ahnung was. Also baut man sich eine Firewall. Was hat eine Firewall? Eine Firewall hat einen Sack voll Regeln. in den Regeln steht drin, ja, jede IP-Adresse, die von außen, also das wäre so die Standardeinstellung, die von außen kommt und sich an meinen Rechner connecten will, die Verbindung schmeißen wir gleich weg. Es sei denn, es kommen Päckchen von einer Verbindung, die ich vorher nach außen aufgemacht habe. Das ist so typische Standardeinstellung. Da hört ihr schon, dass, naja, ne, schmeiß weg, wenn, beziehungsweise lass durch, wenn. Das ist ja irgendwie so ein Algorithmus, den man da erstmal sich denkt und dann letztendlich dem der Firewall sagen will. Ja, und diesen Algorithmus, den kann man jetzt bytecode-mäßig dem Linux-Kern geben. Und der Linux-Kern macht dann nichts anderes, als bei jedem ankommenden Paket diesen Bytecode auszuführen. So, was kann der Bytecode tun? Der Bytecode kann letztendlich das Paket auslesen, was von außen kommt. Rein theoretisch auch Pakete, die von innen kommen, kann er sich auch angucken. Und kann dann entscheiden anhand des kleinen Programms, was da läuft, ob das Paket des Internet TCP, UDP, IP-Päckchen, ob das weitergeleitet wird oder einfach weggeschmissen wird. Jo, jetzt könnt ihr euch vorstellen, gerade so bei größeren Servern, die im Internet stehen, die kriegen Megabyte, zum Teil Gigabyte die Sekunde an Daten übers Internet. Und so eine Gigabit-Leitung, oh, was geht über die Gigabit-Leitung drüber? Das sind so Größenordnung 100 Megabyte die Sekunde. Und wenn jedes Päckchen 100 Byte, dann sind so 1 Million Päckchen pro Sekunde, die man wegschmeißen soll oder durchlassen soll. Das sollte man dann relativ effizient machen. Wie machen wir das? Da ist im Prinzip genau das eingebaut, was wir uns angeguckt haben. So ein kleiner Just-in-Time-Compiler. Also wenn ich der Firewall eine Regel gebe, dann schiebt die, also das Firewall-Programm schiebt diese Regel als Bytecode in den Kern und der Kern dreht diesen Bytecode nochmal schnell durch die Mangel und macht ein echtes x86 oder ARM oder was ist denn da Schnipselchen hin draus. Und immer diese kleinen Schnipselchen, die werden dann jeweils aufgerufen in dem Moment, wo ein Päckchen kommt. Jo, also das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie schnell zusammengehackt worden wäre. Das, also irgendjemand hat ja gerade schon angedeutet, das wird jetzt, also wird zumindest angedacht, ich weiß noch nicht, wie weit das gedient ist, letztendlich auch System Calls damit zu filtern. So kann man sich auch vorstellen, System Calls kann man ja auch, ne, wenn die von, je nachdem, was für ein Programm das ist, was da läuft, möchte man vielleicht, dass das Programm System Call machen kann oder nicht. Auch System Calls kommen im Megahertz-Takt oder so. Auch da sollte die Filterung effizient sein. So, kann man tun mit Just-in-Time-Compiler-Technik. Wie schaut das hier im Beispiel aus? Ja, also, wenn ich zum Beispiel oben aufrufe, TCP-Dump, kennt jeder TCP-Dump? Ein kleines Programmchen, um sich anzugucken, was gerade an TCP-Verkehr auf dem Netz so gerade passiert. Standardmäßig kriege ich alle TCP-Päckchen. Vielleicht will ich aber gar nicht alle. Ich will nur die ausgehenden angucken oder nur so, wie es hier jetzt steht. Wenn es ein IP-Päckchen ist und ein TCP-Päckchen ist und auf Port 22 geht oder kommt, dann möchte ich das Paket angucken. Ja, wie ist das gemacht? Das ist jetzt letztendlich so ein Bytecode. Ihr seht ihn hier, was sind das? 13 Instruktionen. Ja, ich kann mir holen aus dem Paket, was da gekommen ist, das 12. Byte. Ja, was ist das? Muss man Doku gucken, Ethernet. Protokoll, dann sieht man, das ist, da steht die Protokollnummer, also was in dem Ethernet-Päckchen drin ist, IP, TCP, UDP, DARPANET und was alles noch für Zeugs gibt. Ja, und jetzt kann ich es vergleichen, wenn da 800 Hex drin steht, wenn True, dann geht es bei 2 weiter, bei False geht es bei 12 weiter, soll heißen, wenn es 800 ist, dann mache ich mit dem Päckchen, wenn es ansonsten, wenn es 12, wenn es nicht 800 ist, springt dann auf 12, da gibt er eine 0 zurück, heißt, schmeiß weg. Ja, also wenn es nicht ein TCP-IP-Päckchen ist, weg damit. So, dann gucken wir uns Byte 23 an. Wenn das eine 6 ist, dann ist es ein IP-Ding. Wenn ja, machen wir weiter, ansonsten schmeiß weg. Dann gucken wir uns das 20. Byte an, gucken, ob da ein bestimmtes Bit gesetzt ist, wenn ja, und so weiter und so weiter. So, könnt ihr euch vorstellen, dass, also wenn man sich das anguckt, das sieht ja schon sehr nach Assembler aus. Gut, dahinter steckt natürlich ein Bytecode, der einfacher zu parsen ist als jetzt ASCII-Zeichen. Das ist eine virtuelle Maschine, die einfach diese Programmsequenz abläuft. Ja, und wenn sie auf ein Red trifft, entweder ja, weiterleiten oder wegschmeißen. Das ist dann das Ergebnis von dieser kleinen kompilierten Routine. Und je nachdem verhält sich dann der Linux-Kern. Genau, weil sonst könntest du Zyklen einbauen ja, und Zyklen dann hängt er, ne? Das ist eine schlechte Idee. Gut, für diesen, es ist natürlich jetzt für diesen Zweck, für Filterzwecke macht es keinen Sinn, irgendwelche Zyklen einzubauen. Also man könnte sich natürlich überlegen, so nach dem Motto, ja, ich mache eine Checksum über alle Bytes, da bräuchte ich dann irgendwie eine Schleife und nur wenn die Checksum korrekt oder so, das solche Sachen gehen nicht.
Kriegt das Ganze dadurch Tuning vollständig, dass man Pakete in
den Also, dass man sich selber wieder. dass man sich das Päckchen dann selber wieder zustellt ja, und dann beim nächsten Mal das nächste Byte anguckt. Und, okay.
Man kann das auch mit den Regeln machen. Man kann mit den Regeln Paket in ein Netzwerk-Interface stecken und dadurch beschreiben.
Jo, okay, also ihr habt gesehen, virtuelle Maschinen, da gibt es so ganz ominöses Zeugs, wo man erstmal denkt, was hat das jetzt mit virtuellen Maschinen zu tun? Ja, also die Dinger poppen so überall auf. Gibt es viel mehr, als man eigentlich so denkt.
Wenn Lego als Beispiel durchgeht, dann müssen wir eigentlich auch Minecraft nennen, oder?
Das war ja, also ich habe am Anfang gleich gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, also da kannst du noch. Gehört auch dazu, ja klar. Also wenn man ein bisschen Liste, Strichliste führt, dann kommen da hunderte in ganz schneller Zeit zusammen. Jo, was ich euch zeigen wollte, ist, virtuelle Maschinen sind zurzeit in Mode. Bis vor, weiß nicht, so 10, 20 Jahren, da gab es das irgendwie nicht wirklich. Mein Interpreter hat es natürlich immer gegeben. Die hat aber kein Mensch virtuelle Maschine genannt. Das war einfach Interpreter. Es wird natürlich zurzeit immer interessanter. Die Rechner werden immer schneller. Man weiß zum Teil gar nicht so recht, wohin mit der ganzen Power. Und man merkt immer mehr, dass so heterogene Systeme gerne mal an ihre Grenzen stoßen, weil sie so unangenehm zu programmieren sind.
Ja.
Das sind, glaube ich, die einzigen, die das auch dann wirklich für den Zweck entwickelt haben, in Hardware gebaut haben. Haben es nie so wirklich publik gemacht, so im Sinne von großes ja, Manager, dass sie das groß mit Werbung und so angekündigt hätten. Hat einfach funktioniert. Also so richtig los ging das eigentlich so in der Zeit mit, also Box war so einer der ersten, der einen PC nachgemacht hat und seitdem so QEMU, V-Maschinen und so die virtuellen Maschinen für PCs gibt. seitdem hat das so bei vielen Leuten, habe ich den Eindruck, so Klick gemacht. Mensch, das kann man da ja auch noch brauchen. Und ach, da ging das doch auch noch. Und nachdem die Rechner jetzt schnell genug sind, alte Rechner nachzumachen, nimmt man das dann halt auch mal sehr gerne. Es gibt hunderte von Entwicklungen, die gehen, also wenn man sich QEMU oder so anguckt, was die Leute daran schrauben. Also ich habe mal eine Weile versucht, hinterher zu kommen mit den Neuerungen, die da gemacht werden. Inzwischen habe ich es aufgegeben, ich gucke es ab und zu mal rein. Das geht einfach viel zu schnell. Ja, ihr seht, man kann es an vielen Stellen brauchen, für unterschiedlichste Einsatzzwecke, manchmal vielleicht nicht ganz so sinnvoll wie in anderen Ecken, aber nur wenn Lego der Meinung ist, wir machen lieber so ein Bytecode, dann sind wir unabhängig von ARM oder so, dann ist das einerseits ein kleines Armutszeugnis, weil man könnte das natürlich mit vernünftigen Compilern und so entsprechend genauso regeln, aber das ist eine, ich sag mal, saubere Lösung, ordentliche Lösung für das Lego-Problem.
Wenn die da ein dickes System drauf haben, wie sie das verwenden, dann rechnen sie einfach den Quellcode und kompilieren das auf dem Zielsystem.
Die hätten Power genug, die könnten da auch einen Just-in-Time-Compiler drüber laufen lassen oder. Ich sag mal so, der ARM-Prozessor ist billig genug. Das Ding hat Power genug. Virtuelle Maschine war schnell geschrieben. Die ist, keine Ahnung, 20 DIN A4 Seiten lang oder so. Mehr ist es nicht. LabVIEW haben sich eine Lizenz gekauft. Sache gegessen. Fertig.
Ach so, den LabVIEW-Compiler gibt es welche nicht für ARM.
Ja. Zum Beispiel. Ich sag mal, na gut, Lego sind natürlich jetzt auch nicht die Informatiker gewöhnlicherweise, ne? Mehr so die Maschinenbauer oder so. Die hatten eine fertige Lösung, hat funktioniert, kann man verkaufen, gut ist. Ja. Jo, okay, gut, jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Das Bildchen habt ihr ganz am Anfang, das war so, ich weiß nicht, zweite, dritte Folie. Gesehen, wo ich dann motiviert habe, was ist überhaupt ein virtuelles System. Da haben gesagt, wir haben ein reales, davon abstrahieren wir, bauen ein virtuelles und egal ob jetzt das reale System läuft, dann kriegen wir Ergebnisse, virtuelles System läuft, wir kriegen Ergebnisse. Und da hatte ich hier noch so ein Fragezeichen. Wie ist denn das jetzt mit dem Fragezeichen? Steht da ein Ausrufezeichen oder steht da immer noch ein Fragezeichen für euch? Steht da immer ein Gleichheitszeichen oder nur manchmal ein Gleichheitszeichen? Oder?
Was man dieses Set von Ergebnissen betreibt, was sind die Ergebnisse?
Genau.
Was da die funktionalen Anforderungen sind?
Funktional war ein guter Stichpunkt. Also funktional, da sind wir uns inzwischen, glaube ich, leidlich einig, wenn wir richtig abstrahiert haben und richtig implementiert haben, was so trivial natürlich nicht ist. Aber dann haben wir zumindest, was die funktionalen Eigenschaften angeht, ein identisches System. Dementsprechend auch identische Ergebnisse.
Wir haben das von der Folie doch gelöst, oder? Weil bei Java haben wir gar kein reales System.
Okay, da passt nicht richtig.
Also,
ja. Aber also funktional, so jedenfalls die Idee, da sollten die Ergebnisse ja wohl gleich sein.
Zwei unterschiedliche virtuelle Systeme, die beide zum gleichen Ergebnis kommen, weil Java hat eine
virtuelle sozusagen. Jo, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass die nicht funktionalen Eigenschaften, eins haben wir uns genauer angeguckt, Zeit, ja, da sind wir mindestens mal zum Schluss gekommen, ist nicht einfach. Beziehungsweise zum Schluss gekommen, ist es. Geht irgendwie nicht.
Ich habe es deswegen so gesagt, was die Funktionaleigenschaften sind, weil was wir als Funktionaleigenschaften definieren, hängt ja davon ab, was der Zweck unserer virtuellen Maschine ist. Also, wenn unsere virtuelle Maschine dem reproduzierbaren Ablauf von Programmen dient, dann ist die Simulationszeit eine funktionale Eigenschaft der virtuellen Maschine. Wenn unsere virtuelle Maschine einfach nur Code ausführen soll, dann ist die Simulationszeit eine nicht funktionale Eigenschaft.
Also normalerweise ist.
Das wäre jetzt so mein Verständnis.
sozusagen.
Okay, also was jetzt hier eigentlich noch fehlt, ist natürlich hier sozusagen noch ein Input-File. Und hier ein Input-File, und normalerweise sagt man ja, ein reales System macht letztendlich eine Funktion nach und die Ausgabe oder Ergebnisse sind eine Funktion der Eingabe.
Ja. Ist was die Ausgabe ist. Ist die Ausgabe das erzeugte, die vom Programm erzeugte Ausgabe oder ist die Ausgabe, wir haben so und so viele Instruktionen in der Zeit ausgeführt auch.
Das gibt das reale System ja auch nicht aus. Normalerweise. Also das braucht man in dem Sinne nicht.
Andererseits brauchen wir vielleicht gerade das und machen genau deswegen unsere virtuelle Maschine.
Okay. auf jeden Fall seht ihr, dass dieses Nicht-Funktionale mindestens mal zweifelhaft ist. Zeit ist so eine Geschichte. Stromverbrauch simulieren, haben uns überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Machen wir im Moment am Lehrstuhl, ob man sowas vielleicht nicht auch irgendwie simulieren kann, schnell simulieren kann, einigermaßen genau simulieren kann. Nächste Geschichte, Wärmeerzeugung. Chiphersteller wüssten ganz gerne, wie warm es dem Chip wird, wenn dein Algorithmus XY läuft. Haben wir hier völlig unseren Tisch gekippt. Und da gibt es noch einen Sack voll weitere nicht funktionale Eigenschaften. Da sind virtuelle Maschinen heute noch sehr schwach auf der Brust. Also da gibt es für die meisten gibt's einfach gar nichts. Hat sich auch noch, soweit ich weiß, keiner je Gedanken drum gemacht. Das geht dann mehr in die Ecke Simulation, VHDL oder noch weiter runter analoge Ebene. Da kann man natürlich dann auch Stromverbrauch testen. Allerdings dann nur für die ersten 5 Zyklen, weil das dauert dann schon 5 Jahre, das nachzumachen. Ne? Also, das ist überhaupt nicht mehr das, was wir uns so unter virtuellen Maschinen vorstellen. Jo, was ich euch auch gezeigt habe, ganz am Anfang, virtuelle Maschine bezeichnet entweder ein simuliertes Betriebssystem oder eine simulierte Laufzeitumgebung für Programme innerhalb eines Computers. Zitat Wikipedia. An euch die Frage, wie würdet ihr das definieren, jetzt nach dem, was ihr alles gelernt habt? Das ist gar nicht so einfach. Oder auszutauschen gegen irgendwas anderes. Also ihr habt irgendwie euer, was habt ihr? Ich sag mal System / Programm, was normalerweise auf echter Hardware läuft. Und so wie du sagst, du entziehst die Hardware, also obendrauf System/Programm, und jetzt ersetzen wir das durch andere Hardware, /VM. Ja, das in diese Richtung geht's, würde ich auch sagen. Was habt ihr dann? Also aus Sicht des Systemprogramms, also Betriebssystem, Applikationen und so, ist ja hier irgendwie eine Art Schnittstelle. Und das ist jetzt so die Idee, die macht ihr hier genauso nach. Das hier laufende Programm sieht eine Schnittstelle, damit ist es zufrieden, damit kann es laufen. Wenn ich die Schnittstelle beibehalte, dahinter was anderes hänge, was sich aber genauso verhält, müsste das System, meine Applikation, damit auch einverstanden sein. Ja, was ist denn diese Schnittstelle?
Das ist die Schnittstelle hat eigentlich alles. Also es kann tatsächlich die Hardware-Schnittstelle eine Hardware-Architektur sein.
Ja.
Das
kann eine frei definierte Schnittstelle sein wie bei Java.
Gut, dann sage ich mal, das ist die ABI für die Java-Maschine.
Ja, ja, oder halt die ABI eines Betriebssystems.
Dass die in Hardware vielleicht gar nicht gibt, sondern nur als virtuelle Maschine gibt. Ja, würde ich mal auch sagen, das ist trotzdem eine Art von Application Binary Interface. Ja, und du sagst jetzt, es gibt aber noch andere Ebenen.
Ja, die ABI als Betriebssystems kann man ja auch mit einer.
Ja.
Virtuelle Maschinen implementiert und ja, in dessen virtuelle Maschinen Definition man benutzt, ist jedes Betriebssystem eine virtuelle Maschine für eine solche ABI.
Ja, dann kann ich noch weiter
rutschen
bis zur
API
und sagen,
ich. Ja, seid ihr zu schnell für mich? Moment.
Alles muss eine klare Abstraktionstrennlinie
geben. Ja, ich kann es auch abtrennen, wo es keine klare Linie gibt, weil ich bei Parametrisierung mache, dass da irgendwo im Betriebssystem so eine komische Grenze.
Also, was wir jetzt gerade hatten, war sozusagen die ABI für die nackte Hardware. Und die wäre an der Stelle. Wir haben aber natürlich auch da eine Schnittstelle, eine Etage höher. Was ist da jetzt der Unterschied?
Das ist alles organisiert.
Genau. Syscalls kommen dazu und?
Privilegierte Instruktionen kommen weg.
Genau. Ist das jetzt auch eine ABI, die man nutzen kann für virtuelle Maschinen? Haben wir die genutzt? Nix. Wann haben wir sie benutzt? Genau. Ne? Also wir haben gesagt, wir müssen dem Programm nur sozusagen die, also mein Beispiel, die x86 Senderinstruktionen, den Bytecode zur Verfügung stellen. Plus die Windows System Calls. Ja, privilegierte Instruktionen müssen wir nicht bieten, weil eine normale Applikation, normale Windows-Applikation braucht die nicht. Ne? Dann sind wir auf der Etage.
Ja, aber ich meine, die Windows-Treiber an sich, also der ursprüngliche Code, der macht da ja privilegierte Instruktionen. Das sind ja.
Nee.
Achso, die. Auf Windows. Achso, sind die Windows. Windows. Ja, okay. Ich dachte zumindest auf die Linux-Seite, aber ja, okay.
Jo, ein nächster Schritt. Gibt es da drüber jetzt noch eine Schicht? Sag mal, das ist ABI Schicht 0, ABI Schicht 1. Und wie könnte man die eventuell bezeichnen, die noch höhere Schicht? Oh, passt nicht ganz. Man kann es dann vielleicht anders malen. Ja, da könnte man sagen, das ist die API. Weil das ist C-Code und das ist Assembler-Code.
Irgendwo dazwischen ist ein dynamischer Linker.
Dazwischen ist ein dynamischer Linker, beziehungsweise dazwischen ist ein Compiler. Auch da kann man, jedenfalls da komme ich dann zurück zu meinem Chef, der in der Betriebssystemvorlesung letztendlich all diese Schichten immer sagt, ja, das, was da drunter ist, kann ich als virtuelle Maschine ansehen. Das hat ein bestimmtes Interface, entweder eine C-Ebene, dass es eine Bibliothek gibt, System Calls gibt, oder dass es bestimmte Binärinstruktionen gibt, System Calls gibt, oder dass es wirklich nur Instruktionen gibt, aber dafür alle. Das sind alles verschiedene Schichten mit verschiedenen Interfaces. Ja, und in dem Moment, wo eine virtuelle Maschine ein Interface anbietet, ist es halt eine virtuelle Maschine. Das ist natürlich auch ganz was anderes als das, was Wikipedia hier so als virtuelle Maschine bezeichnet.
Wie wäre das simulierte Aufzeichnung
gestrichen? Also Umgebung ist richtig im Sinne von Schnittstelle.
Ja, wenn man das im Prinzip runtergebrochen hat, eine virtuelle Maschine ist eine Laufzeitumgebung für Programme innerhalb eines Computers.
Ja. Genau. Genau, ne? Also Laufzeitumgebung im Sinne, da ist, ich habe irgendwas, eine Umgebung zur Verfügung, die ich nutzen kann. Ja, dass die jetzt simuliert ist, kann auch eine echte sein, das ist uns eigentlich wascht. Jo, okay, also habt ihr, glaube ich, genauer verstanden, als Wikipedia das weiß. Jo, was haben wir hier gemacht, so als Zusammenfassung? Angefangen haben wir mit Emulation. Emulation habt ihr bis ins hinterste Bit selber nachgemacht, ne, oder selber mitgemacht. Eure virtuelle Maschinengeschichte, die ihr abgegeben habt. By the way, die eine oder andere Gruppe muss ich noch ein bisschen schubsen. Ne. Heute war eigentlich Deadline. Oder heute Abend ist Deadline. Ja, von 7 Gruppen hat schon eine abgegeben. Jo, was haben wir uns noch angeguckt? Wir haben geschaut, dass wir die Emulation beschleunigen können, haben halt uns verschiedene JIT-Techniken angeguckt. Wir haben uns überlegt, wie man das mit Hardware beschleunigen kann. Oder umgekehrt, wir haben gesagt, naja, wenn dann die Hardware, also ein Beispiel war mal Intel, war so fürchterlich kompliziert. Was müsste man dann sagen, wie muss Hardware aussehen, damit man sie besser einem JIT zur Verfügung stellen kann? Irgendwann haben wir gesagt, naja, warum sollen wir überhaupt Hardware so mühsam nachmachen? Normalerweise macht man es doch eigentlich auch so, wenn ich ein Betriebssystem habe, Source Code vom Betriebssystem, dann kann ich es im Prinzip auch beliebige Hardware portieren. Bis wir dann gesagt haben, naja, ein Betriebssystem bietet uns ja eine Schnittstelle, ist eine andere als die, ist aber auch eine Schnittstelle, wir können ein Betriebssystem auch auf die Schnittstelle portieren, dann nehmen wir halt da drunter liegend eine andere virtuelle Maschine. Ja, das war dann die Fahrervirtualisierung. Dann haben wir gesagt, naja, wenn das Betriebssystem dann eigentlich nur noch virtuelle Maschinen laufen lässt oder nur noch angepasste Betriebssysteme laufen lässt und gar keine normalen Applikationen mehr, dann brauchen wir von den 250 Linux System Calls 200 nicht mehr und die anderen 50, ah, die sollte man besser anpassen, dass es besser, ein besseres Interface wird, besser im Sinne von Applikationen laufen schneller.
Wenn es jetzt nicht da oben auf der Betriebssystemebene an, so betrachtet, sondern irgendwo da mitten im Betriebssystem, oder? Da sind die
quasi unterm Betriebssystem.
Ja, aber ich nicht meine Schnittstellen, die es bietet. Also die Schnittstellen, die man. Gast Linux kriegt, das ist nicht die Hardware, aber das ist auch nicht das, was ich als Linux-Gast normal habe.
Nee. Also, aber ja, wie ist das? Also normalerweise habt ihr eine echte Hardware und da drauf ein Linux. Was habt ihr jetzt? Jetzt habt ihr natürlich immer noch echte Hardware, ohne geht's nicht. Dazwischen ist der Hypervisor von Xen. Und da drauf ein Linux, allerdings ein, sag mal, Linux-Strich, das ist natürlich, was ist jetzt der Unterschied? Also ihr habt ja hier eine Schnittstelle und ihr habt hier eine Schnittstelle. Wo ist da der Unterschied?
Ist die eine halt, die Hypervisor-Schnittstelle, das was der Hypervisor Linux gibt, ist doch deutlich näher an dem, was Linux eigentlich tun möchte, als das, was die Hardware an Schnittstelle bietet. Also das orientiert sich daran, das Betriebssystem letztendlich das tun möchte.
Und macht entsprechend die privilegierten Instruktionen, die das Betriebssystem nicht mehr machen kann. Ne? Also das ist hier an sich mal die normale AVI wie hier auch. Allerdings so ähnlich, wo haben wir es? Ne? Wir haben jetzt Syscalls. Oder besser Hypervisor Calls. Aber wir haben jetzt stattdessen die privilegierten Instruktionen halt weniger. Aber, und das ist jetzt so die Idee, dass die Hypervisor-Calls und die privilegierten Instruktionen fast das gleiche machen. Es gibt irgendwie einen Hypervisor-Call, um das Mapping umzuändern. Naja, privilegierten Befehl gibt es, das CR3 umsetzen auf die neue Page, auf die neue Page-Tabelle. Ja, da, also von daher ist die Schnittstelle praktisch die gleiche wie die. Ein Hauch, was den Bytecode angeht, anders.
Ja, also es ist ein bisschen abstrakter, aber sie stellt keine neue Funktionalität bereit, im Gegensatz zu der klassischen Betriebssystem-Schnittstelle, die ja funktioniert, die hat nicht. Aber abstrakter ist es schon, oder? Weil also man will ja weniger Kontextwechsel haben. Und deswegen.
Das kann man sich jetzt überlegen, was man jetzt anbietet. Also die Idee kann erstmal sein, ersetze jede privilegierte Instruktion eins zu eins durch einen Hypervisor-Call.
Genau.
Das Problem haben wir uns angeguckt. Dann habe ich euch gezeigt, es gibt in der Schnittstelle dann auch diese Multicalls, ne, dass ich mehrere Hypervisor-Calls in einen reinpacken kann. Jetzt möchte man natürlich aber auch sagen, dass das Xen ja nicht notwendigerweise nur auf x86 laufen soll, sondern vielleicht auch auf ARM und auf anderen Prozessoren. Naja, da gibt es natürlich andere privilegierte Instruktionen. Dann wird es auch andere Hypervisor-Calls geben, beziehungsweise dann sagt man eher, na gut, dann abstrahieren wir so ein bisschen. Ja, es gibt hier privilegierte Instruktionen, irgendwie das Memory-Management umzubauen. Naja, dann biete ich halt einen Hypervisor-Call, der Memory-Management macht. Vielleicht nicht 1 zu 1 x86 entsprechend, vielleicht auch nicht 1 zu 1 ARM entsprechend, sondern irgendwie eine geeignete Abstraktion von beiden. Jo, das war nur die Baustelle Hypervisor. Haben wir gesehen, dann läuft eigentlich ein Linux schon. Und die Applikationen, die auf dem Linux laufen, praktisch schon mit normaler Performance. Also da verliert man schon fast nichts mehr. Wenn man es noch schneller haben will, dann haben wir gesagt, dann können wir auch noch betriebssystembasiert das Ganze machen. Dann fällt eine Schicht weg. Also hier haben wir gesagt, auf einem Hypervisor laufen, da habe ich jetzt nicht hingemalt, mehrere Linuxer. Gut, den kann ich im Prinzip auch weglassen, wenn das Linux sich selber aufspaltet in mehrere virtualisierte Kerne. Oder man kann vielleicht das Betriebssystem ganz lassen, wenn man dann noch eine Etage höher geht. Ne, wo haben wir es? Hier, wenn ich einfach die Schnittstelle entsprechend zur Verfügung stelle, dass ich sage, naja, ein Windows-Programm ist glücklich, wenn es man nur die Windows-Schnittstelle sieht, schiebe ich halt da an entsprechender Stelle meine virtuelle Maschine rein. Jo, das waren die ganzen Bildchen dazu, angefangen ganz links. Ja, ihr wisst, das ist so die, sage ich mal, klassische virtuelle Maschine, wo ich einfach die echte Hardware, die unter dem Betriebssystem liegt, nachmache und dann läuft wieder ein Betriebssystem drauf. Da, sage ich mal, ist der Aufwand am größten. Wer den x86 nachgemacht hat, der weiß es jetzt, ne? Das ist aufwendig. Eine einfache Variante ist, dass man dann eben sagt, naja, ich lasse mein Gastbetriebssystem nicht auf einer virtuellen Maschine laufen, auf einer extra programmierten, sondern ich nehme als Hardware einfach mein Host-Betriebssystem. Ja, da war der Aufwand schon ein bisschen kleiner, weil da brauche ich, kann ja einfach vieles weglassen. Ich nehme einfach statt Hardware dann eben System Calls. Dann muss ich nur in Anführungsstrichen von meinem Gastbetriebssystem die sogenannte Hardware Layer ändern. Ein Linux-Kern ist ja, Hardware Layer, keine Ahnung, nicht 1% von den Sourcen. Also das ist einfach wenig. Ja, das war, haben wir allerdings gesehen, weil natürlich das Betriebssystem jetzt eigentlich auf Hardware läuft, ist es nach Hardware-Standards konzipiert, dann läuft es mit System Calls relativ langsam. Und deshalb haben wir gesagt, dann ändern wir unser Betriebssystem um. Das ist dann neu zu schreiben, weitestgehend neu. Allerdings habt ihr gesehen, die Handvoll System Calls, die wir brauchen, das ist vergleichsweise wenig. dementsprechend geht es auch vergleichsweise schnell. Das waren so in der Größenordnung ein paar Kilobyte Code. Und die letzte Variante, die eigentlich so vom Prinzip her erstmal die einfachste ist, nimm einfach ein existierendes Linux oder irgendein Betriebssystem, von dem du Sourcen hast, und bau da irgendwie so Checks ein, dass der eine nicht mit dem anderen reden kann, der eine nicht den anderen killen kann, der eine nicht im anderen Bereich Änderungen vornehmen kann. Das ist mit Abstand die einfachste Art, eine virtuelle Maschine herzukriegen. Auch von der Performance super. Also die Checks, die da ab und zu mal ausgeführt werden, kann man schon fast vergessen. Also den Performance-Unterschied werdet ihr nicht merken, jedenfalls nicht mit einer normalen Stoppuhr. Allerdings, und das sieht man dann vielleicht auch, von links nach rechts, der Aufwand wird immer kleiner, die Performance immer größer, aber man ist immer mehr eingeschränkt. Ganz links habt ihr im Prinzip beliebige Möglichkeiten. Ihr könnt auf einem x86 könnt ihr einen ARM-Prozessor nachmachen und dementsprechend eine ARM-Welt drauf starten oder umgekehrt. Das seht ihr hier, geht hier schon mal nicht mehr. Hier geht rein theoretisch noch, ja, das kann Linux sein, dann läuft ein Windows drauf oder umgekehrt. Aber es muss dann beides, sagen wir mal, x86 sein. Hier ist man noch ein bisschen eingeschränkter oder so ähnlich eingeschränkt. Der Hypervisor lässt, aber ihr braucht die Sourcen von dem Ding. Hier ist man noch weiter eingeschränkt, also hier kann man im Prinzip ja noch Linux 2.2 und Linux 3.4 Kern drauf starten. Also zwei verschiedene Linuxe oder vielleicht auch ein Linux und ein Windows. Bei der Variante geht jetzt fast gar nichts mehr. Da geht nur noch Linux und jeder hat den gleichen Linux-Kern. Gut, man kann dann, also das könnten hier Red Hat-Applikationen sein und das sind SUSE-Applikationen. Sowas geht noch. Aber sie müssen beide den gleichen Linux-Kern verwenden. Also die Einschränkungen werden immer größer, die Performance aber dafür immer besser. Jo, als Zusammenfassung, ihr habt jetzt reichlich Konstruktionen kennengelernt, wie man virtuelle Maschinen bauen kann. Ihr solltet jetzt im Prinzip in der Lage sein, auch zu erkennen, welche virtuelle Maschine ist für welchen Zweck gut. Oder welche könnt ihr für euren Zweck knicken, das funktioniert irgendwie nicht. Wenn ihr euch in der Praxis das anguckt, also bevor man anfängt, eine virtuelle Maschine zu bauen, sollte man erstmal gucken, es gibt nämlich schon verdammt viel. Und auch für jeden Zweck, für jeden speziellen Zweck eigentlich schon irgendwas. Wie schön sie immer sind, vielleicht noch eine andere Frage. Mindestens der Punkt, und da bin ich noch mit den meisten überhaupt nicht konform, die Dinger zu konfigurieren, ist eigentlich bei allen ein Graus. Entweder kann man nichts konfigurieren, oder fast nichts, dann geht es für den Zweck, wo ich es jetzt gerade brauche, dann doch wieder nicht. Beziehungsweise, wo es dann geht, dann ist es meistens so aufwendig und in einer merkwürdigen Syntax und Krumpfen. Jo.
Das Problem mit WordManager XML, das konfiguriert sich doch eigentlich halbwegs anständig.
Also WordManager noch schon Leute.
Ja. Also wenn ihr QEMU mal selber starten wollt und.
Ja, ja. Ich sage ja, dieses QEMU mit der WordManager Config File ist doch gar nicht so schlecht.
Oder auch die Virtual Box API sehr empfehlen.
Ja, ich weiß nicht, das ist immer so das Letzte, wo die Leute darüber nachdenken anscheinend. Jo, mein letzter Punkt. Hinweise für Prüfung. Also ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet. Wir haben hier 1000 Sachen gemacht. Details lasst einfach weg. Also ob ein x86 jetzt ein Bit 93 in der Page-Tabelle hat, mit dem man, ja, muss ich selber auch nachgucken, kann ich euch in der Prüfung nicht fragen. Weiß ich auch selber nicht auswendig. Wichtig ist mir letztendlich einerseits ein Überblick. Also das solltet ihr mir erklären können, ne, das und wofür jetzt was, das hätte ich meistens ganz gern. ich hätte auch gerne Antwort auf die Frage, ja, warum macht man es dann so? Warum ist Java so gemacht, also die Java Virtual Machine so gemacht, wie sie gemacht ist? Ja, weil man dann eben keine Exceptions hat, weil man dann Just-in-Time kompilieren gut kann, weil man und so, ne? Das müsste da kommen. Ich hätte gerne immer so Sachen, ja, warum ist denn jetzt ein Just-in-Time-Compiler schneller als ein Nicht-Just-in-Time-Compiler? Ja, so, ich meine, das klingt jetzt erstmal logisch, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so ganz trivial ist die Antwort gar nicht. Ja, man muss ja, also es geht ja auch Zeit fürs Kompilieren drauf, es geht Zeit drauf, um Blöcke zu suchen, die man schon mal kompiliert hat. Also da nicht nur so, also was ich gerne hätte, ist dann nicht die Antwort, ja, JIT ist schneller. Ja, meistens. Dann kommt gleich von mir die Frage hinterher, ja, warum ist es dann manchmal nicht schneller? Also dieses Warum, also ich sag mal, 90% meiner Fragen sind im Sinne von Warum. Wie so ein kleines Kind, warum? Ja, oder umgekehrt, wenn dann irgendwie sich rausgestellt hat bei der Prüfung, ein paar Mal warum gefragt, dann kam irgendwie so raus, naja, weil, keine Ahnung, warum ist jetzt die Simulation so langsam? Ja, weil beispielsweise Flex-Berechnung aufwendig ist. Und dann kommt umgekehrt von mir jetzt wieder die Frage, ja, wenn dem so ist, was kann man denn tun? Gibt es da Ideen, das zu beschleunigen? Gibt es da Ideen, das ja, kleiner zu machen, angenehmer? Keine Ahnung. Ne? Also Ideen sind wichtig. Jo, Hardware-Details unwichtig. Wobei ich jetzt gemerkt habe, an dem, was ihr mir abgegeben habt, euer Verständnis, was jetzt Hardware angeht, ist von 10% Verständnis auf 99%, glaube ich, angewachsen. Was ich so als erste Abgaben gekriegt habe, da habe ich mir gedacht, oh oh, was hat das jetzt mit Hardware zu tun? Da hatten manche Leute noch null Plan, wie so eine CPU funktioniert. Inzwischen habe ich bei allen das Gefühl, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ne? Also jetzt könnt ihr im Prinzip auch CPU selber bauen. Ja, ne? Also ihr müsst schon im Hinterkopf haben, wie eine CPU funktioniert, das schon. Aber jetzt die Details, wie so ein x86er mit Segmentierung, MMU, bla bla, das ist ja wurscht. Jo, was haben wir noch als Hinweis? Als Hinweis, es gibt bei der FSI Prüfungsmitschriften, oder nicht Mitschriften, Nachschriften, Gedächtnisprotokoll, genau. Also wo Leute fleißig waren, die waren bei mir in der Prüfung und haben sich dann irgendwie hinterher mal hingesetzt und haben die Fragen, die ich gestellt habe, an die sie sich noch erinnern konnten, aufgeschrieben und haben noch ein paar Kommentare dazu geschrieben, was ich dann hören wollte, was sie meinen, was ich hören wollte und auch noch so ein paar Kommentare, ob das jetzt mit der Bewertung nach ihrem Sinne war oder nicht so. Da könnt ihr mal reingucken. Hinweis allerdings, ich bin jetzt an der Stuhl 4, die Vorlesung gibt es aber schon seit wahrscheinlich 10 Jahren oder was, also schon ewig. Früher war ich am Lehrstuhl 3, dementsprechend könnt ihr auch da nochmal alte Prüfungen angucken, wenn ihr wollt. Prüfung, Vorlesung und Prüfung hat sich nicht wesentlich geändert. Also Inhalt ist weitestgehend der gleiche geblieben, dementsprechend passt das auch alles noch. Mit dem Fragenkatalog bin ich nicht ganz einverstanden. Also das Gedächtnis von manchen Prüflingen war, glaube ich, ein bisschen löchrig. Ich habe deutlich mehr gefragt, als da in diesen Prüfungsprotokollen drinsteht.
Tendenziell bleiben ja die Fragen gering, mit denen du nicht gerechnet hast. Das heißt, die nicht drinstehen, mit denen rechnen wir wahrscheinlich sowieso.
Oder? Ja, also in diesen oder Gedächtnisprotokollen, da stehen immer, ich sage jetzt mal, 10 Fragen oder was drin. Wenn ich jetzt angucke, was meine Beisitzer mitgeschrieben haben, die haben dann immer also Vorder- und Rückseite vom DIN A4 Blatt normalerweise voll. Also normalerweise frage ich viel mehr. Aber Prüfungsdauer ist 30 Minuten, Standard. Ja, da halte ich mich auch dran. Jo, also dann könnt ihr nochmal nachgucken. Ein paar Hinweise kriegt ihr auf jeden Fall, wie das ablaufen könnte. wenn ihr dann zur Prüfung kommen wollt, weiß nicht, ich gehe mal davon aus, alle, praktisch alle angemeldet, also es sind mehr Leute angemeldet, als je da waren.
Das ist in der ersten Stunde? Waren es vielleicht viele da?
Ja. In der ersten Stunde waren 26, meine sind 28 angemeldet oder so. Genaue Zahlen weiß ich, also jedenfalls mehr. Melden sich vielleicht auch wieder ab, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich sage auf jeden Fall, macht euch selber einen Termin aus. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen. Also mir ist es im Prinzip wurscht, wann. Legt es halt so, wie es euch am besten in Kram passt. Müsst ihr auch nicht jetzt schon ausmachen. Könnt ihr auch in 2 Wochen ausmachen. Muss auch nicht mit 3 Wochen Vorlauf sein. Also wer heute der Meinung ist, auch übermorgen wäre ein guter Tag, der kann mir jetzt eine E-Mail schreiben und fragen, können wir Montag prüfen? Kriegen wir hin, glaube ich. Das Einzige, und da sage ich jetzt gleich dazu, um Ostern rum habe ich Urlaub. Also nicht kurz vor Ostern kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne einen Termin, könnt ihr mir zwar e-mailen, aber da kriegt ihr keine Antwort, da bin ich nicht da.
Ostern rum heißt so wenig Schulferien, es kommt
genau.
Danach.
Genau. Okay. Tochter hat Ferien und Papa passt auf. Nun, also die, jetzt weiß ich gar nicht, wann Ferienzeit ist, das ist irgendwie so 20. bis 30. so grober Daumen März. Also in der Zeit bin ich nicht da, davor, na danach wird es mir eigentlich zu eng, danach ist schon fast wieder Semester. Wäre mir ganz recht, also vor dem 20. März, sagen wir mal. Wenn ihr jetzt aus welchen Gründen auch immer krank gewesen, viele Prüfungen, irgendwas, dann fragt mal rechtzeitig nach. Jo, Beisitzer wird sein der Rainer Müller, der hat letztes Jahr die Übung gemacht, der kennt sich da perfekt aus. Beziehungsweise der Florian Schmoss, der kennt sich da auch schon inzwischen ganz gut aus. Also das Gute ist, dass ich jetzt 2 Leute habe, letztes Jahr hatte ich nur einen. Also dadurch, dass ich jetzt 2 habe, ist die Chance, dass ihr einen Wunschtermin kriegt, eigentlich relativ gut. So. Bin mal vor der Zeit fertig. Jo, ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitmachen, fürs Dagewesensein, für klasse Zusammenarbeit. Einige waren extrem aktiv, einige waren nicht ganz so aktiv. Jo, gibt es noch Fragen? Falls noch Fragen auftauchen, ich bin nicht aus der Welt, das Büro ist 10 Meter Luftlinie in die Richtung, so, im Rechenzentrum, ihr wisst es, einfach vorbeikommen. Gegebenenfalls auch noch einen Tag vorher vorbeikommen, könnt ihr nochmal nachfragen. Jo, dann sage ich euch Dankeschön, würde mich freuen, den einen oder anderen Bachelor, Master, Arbeiten, Projekte, keine Ahnung, wiederzusehen. Jo, und ansonsten drücke ich euch die Daumen für Klausuren, Prüfungen und den Rest eures Studiums. Dankeschön.